Die Presse.
Im Bestfall, das sage ich auch dazu, müsste unser heutiger Anspruch ein großer sein. Das klingt fast ein bisschen pathetisch, aber der heutige Abend müsste ein Abend sein, von dem man in 5, in 10 Jahren sagt, an diesem Abend wurde der ORF reformiert. Das ist ein sehr großer Anspruch.
Ich fürchte allerdings,
dass auch die Absageliste des heutigen Abends uns ein bisschen darauf hinweist, so einfach ist das nicht in Österreich und mit dem ORF. Herr Westenthaler, finden Sie, Sie sind adäquat geeignet für diesen Job?
Das will ich gar nicht beurteilen, ob jemand geeignet ist oder nicht. Das muss erstens einmal jener beurteilen, der dich entsendet, und zweitens, ob du die Richtlinien erfüllst.
Schlechte Zeiten im Intrigantenstadel, und die Nachfolgeserie wäre dann hoffentlich Dornenwege zum Glück. Das heißt, wir brauchen einen total reformierten ORF. Wir haben uns im Regierungsübereinkommen auch dazu verpflichtet, das zu machen. Und der allerwichtigste und erste Auftrag muss sein, sich selbst einmal rauszunehmen aus dem ORF und in Politik ferner zu gestalten.
Mir ist es wichtig, dass die Kollegen und Kolleginnen gut arbeiten können. Deswegen ist es uns als Profil auch wichtig, Dinge aufzuzeigen, von denen wir finden, das ist dort oben nicht in Ordnung, wie man das am Ende des Tages strukturell lösen kann. Weil wir sehen schon, es gibt strukturelle Probleme. Das muss man sich an anderer Stelle überlegen.
Als ich heute mittags zu dieser Veranstaltung eingeladen worden bin, hat man mir gesagt, es tut uns leid, der Kollege Heinz Lederer hat leider kurzfristig abgesagt, und ob ich einspringen kann. Ich weiß nicht, ob der Herr Lederer zu dem Zeitpunkt das gewusst hat, dass ich für ihn einspringe. Vielleicht war er dann doch gekommen. Das ist einmal Punkt 1. Und lieber Heinz, der sitzt jetzt sicher irgendwo vor einem Stream und hört zu. So schlimm ist es da gar nicht. Ein hochgestochenes Podium mit lauter wirklichen Experten, ein tolles Publikum, also ihr hättet schon hertrauen können.
Das war die Stimme von ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler, entsandt von der FPÖ in das Aufsichtsgremium des ORF und davor von einigen anderen TeilnehmerInnen einer lebhaften Diskussion, die wir vergangene Woche veranstaltet haben. Aber eins nach dem anderen. Der ORF steckt, wie Sie mit Sicherheit mitbekommen haben, in der vielleicht größten Krise seit seines Bestehens. Und seit dem überraschenden Rücktritt von Generaldirektor Roland Weißmann vor 2 Wochen, nämlich wegen schwerwiegender Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch eine Mitarbeiterin des ORF, diskutiert das ganze Land nun wieder über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Hintergründe dieser Causa und die Frage, ob das größte Medienhaus des Landes ein Problem mit strukturellem Machtmissbrauch hat. 4 private Medien haben sich daher entschlossen, den aktuellen Fall zum Anlass zu nehmen, um mit Akteuren aus Medien und Politik über den ORF, seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag und den immer noch viel zu großen Einfluss der Politik zu diskutieren. Vergangene Woche haben also die Zeitungen Die Presse, Die Kleine Zeitung, Der Kurier und das Wochenmagazin Profil Leserinnen und Leser zur frei zugänglichen Diskussion in die Libelle am Dach des Leopold-Museums eingeladen. Zur Einstimmung in das Thema an diesem Abend hat Christina Trah, die Chefredakteurin der Kleinen Zeitung in Wien, eine Art »Was bisher geschah« zur Causa Weißmann zum Besten gegeben.
Wir haben uns heute hier versammelt in diesem schönen Gebäude, um über ein Unternehmen zu reden, das Sie alle unter anderem von Ihren Erlagscheinen zu Hause kennen, nämlich den ORF. Wir erinnern uns, es waren jetzt intensive Tage, die hinter uns liegen, die hinter diesem Unternehmen liegen. Es ist einiges passiert. Der ORF hat innerhalb von wenigen Tagen den Generaldirektor verloren und eine Debatte bekommen, die man so nicht haben wollte. Man ist jetzt im Fokus der medialen Berichterstattung. Es geht um Fragen der Glaubwürdigkeit, es geht um Fragen der personellen Einschätzungen und wie es jetzt weitergehen wird.
Ja, und danach ging es auch schon los in die Diskussion, die mein Kollege und Kurierchefredakteur Martin Gebhardt und ich geleitet haben. Und die wir Ihnen hier in voller Länge zum Nachhören bereitstellen. Die insgesamt 5 PodiumsteilnehmerInnen werden im Folgenden gleich genau vorgestellt. Nur so viel Vertreter oder Vertreterinnen des ORF haben uns leider alle abgesagt. Mir bleibt also nur mehr, Ihnen ein gutes Nachhören zu wünschen. In den Shownotes finden Sie auch einen Link zum Video des Abends und begleitende Artikel aus der Presse zur Causa Weißmann und den Folgen.
Ja, liebe Christina Trah, vielen Dank für diese einführenden Worte. Ich darf Sie auch noch im Namen der Presse herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Anna Wallner. Ich bin seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und habe mich sehr lange mit dem ORF beschäftigt. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich heute diese Runde mit Kurierchefredakteur Martin Gebhardt moderieren darf. Christina Drah hat uns jetzt noch einmal einen kurzen Abriss gegeben und das hat auch einen sehr wichtigen Grund, weil eigentlich wollen wir die Details dieser Affäre, die Schmuddelgeschichten, wie man so schön sagt, nicht unbedingt diskutieren, sind ja auch alle Betroffenen nicht anwesend, sondern wir wollen das, wie Christina schon gesagt hat, dazu nützen, das Ganze auf die Metaebene zu heben. Wir fragen uns, ist der ORF noch zu retten? Als wir innerhalb der Presse, gemeinsam mit dem Kurier, Profil und Kleine Zeitung, danke übrigens für die Idee und die Organisation und alle Beteiligten, diesen Abend erdacht haben, vor, glaube ich, nicht einmal einer Woche, stand ihm innerhalb der Presse, wurde immer wieder das genannt House of ORF, Sie wissen schon, in Anspielung auf den Netflix-Hit der frühen 2010er Jahre mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Und eigentlich wäre ja eine solche Serie über den österreichischen Rundfunk, der jedes Jahr 1,1 Milliarden Euro Einnahmen lukriert, davon 790 Millionen Euro aus der ORF-Haushaltsabgabe, grundsätzlich unterhaltsam. Stoff gibt es, wie wir gerade gemerkt haben, genug, wenn es nicht so eine ernste Sache wäre und wir uns eben fragen, was ist da los am Bickelberg, wie kann es weitergehen? Im Bestfall, das sage ich auch dazu, müsste unser heutiger Anspruch ein großer sein. Das klingt fast ein bisschen pathetisch, aber der heutige Abend müsste ein Abend sein, von dem man in 5, in 10 Jahren sagt, an diesem Abend wurde der ORF reformiert. Das ist ein sehr großer Anspruch. Ich fürchte allerdings, dass auch die Absageliste des heutigen Abends uns ein bisschen darauf hinweist, so einfach ist das nicht in Österreich und mit dem ORF. Weil, ganz kurz dazu, es haben einige, die wir gefragt haben, abgesagt aus unterschiedlichsten Gründen. Der ehemalige Geschäftsführer der Sendergruppe Pro7 Sat.1 Puls 4, Markus Breitenecker, hängt, glaube ich, irgendwo in Deutschland und kommt mit dem Flugzeug nicht hierher. Aber es haben heute leider auch der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer und sein Stellvertreter Gregor Schütze abgesagt. Insofern danken wir Peter Westenthaler, dass er als Vertreter des Stiftungsrates heute da ist. Ich freue mich, wie gesagt, besonders, das heute mit Martin Gepfert zu machen. Das ist unsere Premiere. Sehen Sie es uns nach, wenn wir vielleicht einander ins Wort fallen und manchmal, also nicht bösartig ins Wort fallen, aber wir haben natürlich beide Fragen mitgenommen. Uns ist ein bisschen aufgeteilt. Deswegen wird der Martin Gepfert jetzt auch unsere Gäste vorstellen. Schön, dass Sie da sind.
Ich möchte im Namen des Kurier auch alle begrüßen, die heute gekommen sind. Ich möchte nur eines sagen, es sitzt ja niemand vom ORF hier. Aber es wurde natürlich beim ORF angefragt, mehrmals, und versucht, ob jemand aus dem ORF, jemand vom Königlberg hierher kommt. Aber wir wollen nicht mehr über jene reden, die nicht gekommen sind, sondern ich möchte das Podium vorstellen. Zuerst einmal Anna Thalhammer, Herausgeberin und Chefredakteurin von Profil.
Hallo.
Und momentan sehr viel mit Recherchen rund und über den ORF beschäftigt. Dann NEOS Nationalratsabgeordnete Henrike Brandstätter. Sie ist nicht nur Mediensprecherin der NEOS, sondern sie hat auch Medienerfahrung, FM4, Puls4, einige Magazine. Und sie ist jene Mediensprecherin, die eigentlich diesen Anlass genutzt hat, um eine Totalumkehr des ORF zu verlangen. Wir werden sehen, was sie darunter versteht. Dann ist erwähnt, Peter Westenthaler, vielen Dank fürs Kommen. Er ist seit März 2024 im Stiftungsrat für die FPÖ und ist jener Mann, das wissen alle, die Medienberichterstattung verfolgen, der momentan im Stiftungsrat auch für den meisten Wirbel sorgt. Herzlich willkommen. An seiner Seite Hans Mahr, einer der bekanntesten und bestvernetzten Medienmanager. Er war vielfache Berater, damals noch in Zeit Bruno Kreisky, Hans Dichand, dann Kronenzeitung, Führungskraft bei RTL, Sky und auch jetzt noch immer im Mediengeschäft unterwegs. Vielen Dank fürs Kommen. Und dann ganz rechts außen Philipp König. Da freue ich mich besonders, dass er auch dabei ist, weil er eigentlich absagen wollte. Es ist nämlich so, es gibt einen bestimmten Grund. Es ist, wer die Berichterstattung über den künftigen Generaldirektor, die künftige Generaldirektorin verfolgt, weiß, dass sein Name immer wieder genannt wird. Er wurde aber nicht aus diesem Grund eingeladen, sondern einfach, weil er ein Experte ist, der das Ganze von vielen Seiten sieht. Er ist Jurist, er ist Medienexperte, er war in der Politik, er war Bürodirektor im ORF, er war in der Rechtsabteilung des ORF, in der Finanzabteilung und ist jetzt Geschäftsführer von Krone Hit, immerhin der größte private Radiosender. Danke fürs Kommen. Damit wollen wir in die Diskussion einsteigen.
Eines ist klar, es rumort im ORF so sehr wie schon lange nicht. Ich habe im Zuge der Recherche mit jemandem im ORF gesprochen und die Person hat mir gesagt, man muss den ORF so wie er ist abreißen und neu bauen. Anders geht es nicht. Ich würde gerne mit meiner Kollegin Anna Thalhammer beginnen. Anna, siehst du das auch so? Und Zusatzfrage, was ist das, was wir da jetzt vor uns haben?
Ja, das geht leider nicht, den ORF abzureißen. Wäre es denkmalgeschützt, wobei ich es prinzipiell für eine gute Idee halten würde, dieses furchtbare Gebäude zu entfernen. Nein, ohne Schmäh, abreißen würde ich ihn jetzt nicht. Der ORF hat schon auch viel Gutes. Da gibt's guten Journalismus da drinnen, da gibt's gute Leute da drinnen. Und nur weil sich jetzt eine Truppe an Menschen an der Spitze vielleicht nicht ganz konform verhält, glaube ich, ist das übertrieben zu sagen. Das ist vielleicht das, was der Herr Westenthaler sagen würde. Ich mach's nicht.
Die Grundfrage, kurz nachgefragt, ist ja. Wenn wir darüber reden, wie reformieren wir den ORF? Ist das überhaupt möglich am offenen Herzen, so wie er jetzt dasteht? Oder ist das eigentlich unmöglich?
Anna, ich weiß, du hast gesagt, wir reformieren heute Abend den ORF und ich habe ins Mikro gesagt, es hat keiner gehört, ich glaube, ich gehe gleich wieder. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden, aber ja, dass es eine Reform braucht, eine Strukturreform braucht, auch Gesetze braucht, die sich vielleicht ein bisschen ändern, das sehe ich schon so. Ja, da gibt's viele Ideen dazu, wo die Henny Brandstätter bestimmt mehr dazu sagen kann. Mir ist es wichtig, dass die Kollegen und Kolleginnen gut arbeiten können. Deswegen ist es uns als Profil auch wichtig, Dinge aufzuzeigen, von denen wir finden, das ist dort oben nicht in Ordnung, wie man das am Ende des Tages strukturell lösen kann. Weil wir sehen schon, es gibt strukturelle Probleme. Das muss man sich an anderer Stelle überlegen.
Ja, da würde ich gern mit Frau Henrike Brandstätter weiter tun. Es geht einfach darum, die Debatte, egal in welchem Kreis man gerade steht, wird immer unterschiedlich geführt. Mhm. Es gibt welche, die sagen, es reicht eigentlich, wenn man den Generaldirektor auswechselt. Der hat Verfehlungen getan und der ORF kann so weiter tun. Und es, wie Sie auch sagen, es braucht eine Totalumkehr. Mhm. Also man sollte diese Situation jetzt nützen, um zu sagen, was brauchen wir vom ORF, wie soll er aufgestellt sein, wie soll er in Zukunft seine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Auftrags erfüllen.
Also Sie haben ja eingangs erwähnt, die Kleine Zeitung hat erwähnt, dass auch im Augenblick House of ORF gespielt wird, in Anlehnung an House of Cards. Also ich würde sagen, ich würde es vielleicht anders nennen und sagen, schlechte Zeiten im Intrigantenstadel. Und die Nachfolgeserie wäre dann hoffentlich Dornenwege zum Glück. Das heißt, wir brauchen einen total reformierten ORF. Wir haben uns im Regierungsübereinkommen auch dazu verpflichtet, das zu machen. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Reform des ORF-Gesetzes. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das im Herbst angehen, nach der Wahl des Generaldirektors oder der Generaldirektorin, weil davor doch alles sehr politisiert ist und voller Gerüchte. Jetzt hat das Ganze noch einmal eine sehr disruptiven Charakter angenommen. Jedenfalls bedeutet das, glaube ich, auch für die Politik einen noch größeren Auftrag. Und der aller wichtigste und erste Auftrag muss sein, sich selbst einmal rauszunehmen aus dem ORF und in Politik ferner zu gestalten. Weil wir sehen ja jetzt auch, was passiert, wenn hier zu viele Interessen aufeinandertreffen, wenn zu sehr auch hineinregiert wird seitens der Politik, wenn die Stiftungsräte, das oberste Aufsichtsratsgremium dermaßen politiknah besetzt wird. Das hat nämlich auch umgekehrt dann Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die nämlich auch politisiert werden und sich auch nach der Politik ausrichten. Und wenn wir einen glaubwürdigen, transparenten, nachhaltigen, digitalen und vor allem bürgernahen ORF haben wollen in Zukunft, dann müssen wir bei uns selbst anfangen und hier den ORF auf neue Beine stellen. Und ich bin frohen Mutes, dass auch manchmal braucht es auch ein disruptives Ereignis, dass wir das gut hinbekommen. Es ist übrigens schon etwas gelungen. Wir haben das Anhörungsrecht der Landeshauptleute abgeschafft letzten Sommer. Aber das heißt, Landeshauptleute dürfen nicht mehr bei der Besetzung mitsprechen.
Total reformierter ORF.
Ja?
Reicht es, die Politik herauszunehmen und den Stiftungsrat umzubauen? Ist das ein total reformierter ORF?
Nein, aber es ist ist es schon mal ein sehr großer Schritt zu sagen, wir professionalisieren den Aufsichtsrat, der 35 Personen umfasst, ein riesiges Gremium. Ich kenne kein Aktienunternehmen, außer vielleicht einige familiengeführte Unternehmen, aber die haben andere Themen und Herausforderungen, wo man so einen großen Aufsichtsrat hat. Und ehrlicherweise steht auch nicht jede Person in diesem Aufsichtsrat unter Kompetenzverdacht. Das heißt, wir müssen ihn verkleinern. Wir haben immer von 12 Personen gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass der maximal 12 Personen umfassen sollte. Da sind die 3 vorgeschriebenen Betriebsräte auch schon inkludiert. Und dass das Menschen sein müssen, die eine echte Kompetenz, einen echten Mehrwert mitbringen, betriebswirtschaftlich, einen juristischen Background, jedenfalls etwas, was das Unternehmen brauchen kann.
Okay. Fragen wir doch gleich jemanden, der hier als Vertreter im Stiftungsrat sitzt. Und da könnte man sogar gleich direkt weiter anschließen. Herr Westenthaler, finden Sie, Sie sind adäquat geeignet für diesen Job?
Das will ich gar nicht beurteilen, ob jemand geeignet ist oder nicht. Das muss erstens einmal jener beurteilen, der dich entsendet, und zweitens, ob du die Richtlinien erfüllst. Und bei mir dürfte das irgendwie der Fall gewesen sein, sonst würde ich ja nicht drin sitzen. Ich möchte 2-3 Vorbemerkungen anfügen, weil in Zeiten wie diesen du als Stiftungsrat immer genau aufpassen musst, was du sagst, weil da gibt es dann gleich die Compliance und, oder im schlimmsten Fall dann auch sonstige Unvereinbarkeiten und Klagen. Punkt 1. Als ich heute mittags zu dieser Veranstaltung eingeladen worden bin, hat man mir gesagt, es tut uns leid, der Kollege Heinz Lederer hat leider kurzfristig abgesagt und ob ich einspringen kann. Ich weiß nicht, ob der Herr Lederer zu dem Zeitpunkt das gewusst hat, dass ich für ihn einspringe. Vielleicht war er dann doch gekommen. Das ist einmal Punkt 1. Und lieber Heinz, der sitzt jetzt sicher irgendwo vor einem Stream und hört zu. So schlimm ist es da gar nicht. Ein hochgestochenes Podium mit lauter wirklichen Experten, ein tolles Publikum. Also ich hätte es schon hertrauen können, so schlimm wäre das nicht gewesen. Ich bin deshalb ein bisschen vertraulich mit ihm, weil wir sind miteinander in die Schule gegangen. Das ist auch kein Geheimnis. Also das soll man auch wissen. Das Zweite ist, ich vertrete um Gottes Willen nicht den Stiftungsrat. Das wurde in der Moderation gesagt. Erstens, weil ich das gar nicht will und zweitens, weil ich es auch nicht darf. Ich vertrete hier niemanden außer mich selber und ich bin Teil des Stiftungsrates. Ich bin Mitglied des Stiftungsrates, aber ich kann nicht für den Stiftungsrat sprechen und ich sage Ihnen gleich dazu, das ist auch gut so, weil es ist einfach so, das ist alles geheim, was in diesem Stiftungsrat da stattfindet. Deswegen darf ich Ihnen heute auch nicht über Sitzungen des Stiftungsrates, und die letzte kann ich Ihnen sagen, war sehr, sehr spannend, 7 Stunden lang berichten. Aber keine Sorge, lieber Hans, du kannst mir alles fragen, weil ich mache es anders. Ich berichte Ihnen nicht von den Inhalten des Stiftungsrates, sondern ich erzähle Ihnen meine Meinung darüber, was ich dort so aus meiner Sicht erlebt habe, und fasse dann meine Meinung zusammen. Ich will nur allen Gesetzen dieser Welt, Mediengesetzen und alles, was da so ist, gerecht werden. Und das weiß ich. Ich kann das, wenn ich ausschließlich meine Meinung erzähle, denn das ist diesem Land Gott sei Dank weitläufig noch erlaubt. Das Nächste, was man richtig stellt, tut mir leid, das sind ein paar, ist die Beschwerdeführerin. Und es werden wahrscheinlich jetzt auch ein paar, fast, das werden alle verstehen, dass wir nicht über den Fall selber diskutieren können, weil er erstens hochnotpeinlich ist. Aber wahrscheinlich werden auch ein paar so enttäuscht sein, weil die hätten sich das vielleicht erwartet. Ich tue es auch nicht. Ich muss nur klarstellen, die Beschwerdeführerin oder besser gesagt ihr Anwalt hat sich eben nicht an den Stiftungsrat gewandt, sondern an 2 Mitglieder des Stiftungsrates, die zufälligerweise der Vorsitzende und der Stellvertreter sind, und damit hat sich die sonst keinerlei, und ich betone, keinerlei weiterführenden Kompetenzen haben, nämlich des Organstiftungsrates, außer die Sitzung zu führen, nämlich eine Stiftungsratssitzung, Worte zu erteilen. Also in Wahrheit haben Sie das Einzige, was Sie mehr haben als andere Stiftungsräte, ist die Sitzungsökonomie. Sie haben aber allerdings, und das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, weil das wird noch Auseinandersetzungen geben, Sie haben nicht das BUA, nicht die Kompetenz und schon gar nicht das Recht, das Organ, Kontrollorgan Stiftungsrat in irgendeiner Art und Weise bei Entscheidungen zu vertreten oder diese Entscheidungen für dieses Organ, Kontrollorgan zu tätigen. Warum sage ich das? Weil wir, und ich bin nicht der Einzige, sondern ziemlich alle anderen Stiftungsräte, 6 Tage lang vom Vorsitzenden Lederer und seinem Stellvertreter Schütze nicht informiert worden sind. Von Mittwoch, als die beiden beim Anwalt hineingegangen sind, bis zum Montag, als die offizielle Aussendung kam, ich habe das in der Früh beim Zähneputzen erfahren von einer Journalistenkollegin, die mich angerufen hat, wurden wir nicht in Kenntnis gesetzt. Und hier setzt einer meiner bevor wir auf das große Ganze kommen, nämlich hier setzt einer meiner Kritikpunkte an, dass es nicht sein kann, dass ein Stiftungsrat, der nur in seiner Gänze, nämlich mit 35 Mitgliedern, überhaupt entscheidungsbefugt ist, von 2 ihrer Mitglieder in Entscheidungen quasi vertreten werden, denn sie haben wesentliche Entscheidungen getroffen in diesen 6 Tagen, nämlich zum Beispiel dem Generaldirektor ein Ultimatum zu stellen. Ich frage mich, auf welcher Basis hätten Sie das denn gedurft? Oder den Generaldirektor zu beurlauben? Das sind alles Entscheidungen, die hätten sie nicht zu treffen gehabt. Ich sage ihnen, ich bin gleich fertig. Ich sage ihnen, was sie gemacht hätten oder was richtig gewesen wäre und was jeder Stiftungs- oder Aufsichtsratsvorsitzende eines Unternehmens gemacht hätte, wenn sich jemand in so einer Situation mit solchen Vorwürfen an den Aufsichtsratsvorsitzenden wendet und sagt, wir haben da ganz grausliche Geschichten gegen euren CEO, dann muss dieser Aufsichtsratsvorsitzende nichts anderes tun, als zum Hörer greifen und seinen Aufsichtsrat zusammenzurufen, geht heutzutage auch schon virtuell, und zu Beratungen holen. Und dann kann der Aufsichtsrat oder bei uns eben der Stiftungsrat die Entscheidung treffen, was zu tun gewesen wäre. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das wäre eine andere Entscheidung gewesen, als die, die von den nicht bevollmächtigten Vertretern getroffen worden sind.
Was wäre die andere Entscheidung gewesen?
Ich kann Ihnen schon, wofür ich mich ausgesprochen hätte, wäre, wenn solche Vorwürfe auf dem Tisch liegen, erstens einmal Anhörung des Beschuldigten. Ich halte es für unfassbar, dass der Beschuldigte im letzten Stiftungsrat, der war am Donnerstag, nicht einmal gehört wird. Ich habe das beantragt. Da ist mit einer Brutalität drüber gefahren worden von Rot und Schwarz, von den beiden Vertretern ihrer Fraktion. Na, das braucht man nicht, den braucht man nicht hören. Das ist ein Grundprinzip von Rechtsstaat und Demokratie, dass ich alle Betroffenen und alle Beteiligten zumindest anhöre, um mir meine Meinung zu bilden. Es wurde abgelehnt, er wurde nicht gehört. Und nach dieser Anhörung, so wäre es richtig gewesen, hätte der Stiftungsrat, davon bin ich überzeugt, sogar einstimmig, eine Suspendierung beschlossen. Mit dem Auftrag, in der Phase der Suspendierung Licht ins Dunkel, Klarheit zu schaffen. Wir haben sie bis heute nicht. Wir haben bis heute in der Causa selber keine Klarheit. Wir haben die Aussage der Beschwerdeführerin, wir haben die Aussagen des Herrn Weismann. Wir alle, auch nicht der Stiftungsrat, weil es uns nicht berichtet worden ist, ist das Nächste. Wir wissen nicht, was richtig ist. Wir müssen beide Aussagen ernst nehmen. Und das tue ich sehr, sehr, beide ernst. Aber wir können keine Entscheidung, und daher ist es auch richtig, heute nicht darüber zu diskutieren. Wir können es nicht beurteilen.
Deswegen müssen wir Sie jetzt ausbremsen. Also wir haben jetzt Ihre Sichtweise auf die Vorgänge der vergangenen 10 fast 14 Tage gehört. Also Sie hätten sich gewünscht, dass alle Mitglieder des Stiftungsrats informiert werden und hätten dann andere Vorgehensweisen getroffen. Ich möchte jetzt zu Philipp König gehen, der ja als einer der, oder eigentlich der Einzige hier im Haus, schon einmal ORF-Mitarbeiter war, dazwischen kurz in der Politik war und jetzt, ja stimmt, aber das ist auch ohne jetzt, zumindest in der, sage ich mal, in der jüngeren Zeit im ORF Mitarbeiter war und vielleicht daher auch die handelnden Personen, die jetzt im Amt sind, noch besser oder viele oder alle kennt. Zwischendurch war er außerdem dann kurz in der Politik und ist jetzt eben im Privatmediensektor. Ganz kurze Frage, was passiert da gerade?
Dazu fehlen mir ehrlicherweise die Einblicke. Ich kann das war großartig zusammengefasst, mehr weiß ich dazu auch nicht.
Aber ist unser heutiger Abend heißt, ist der ORF zu retten? Ist der ORF nach so einem Desaster, wie es viele nennen, noch zu retten?
Ja, absolut. Und das sage ich aber auch als Optimist. Dazu komme ich gleich. Ich glaube auch, dass darin jetzt eine große Chance liegt. Es wurde zwar in der Vergangenheit immer wieder jetzt gesagt, auch in der medialen Berichterstattung, dass das Hauptergebnis dieses Skandals der Schaden für den ORF ist. Ja, das ist sicher wahr. Dieses Urteil teile ich auch. Die Frage ist nur, bei welchen Adressaten wird jetzt was ausgelöst? Der Gebührenzahler und die Gebührenzahlerin beschäftigt sich jetzt einmal mit den Intrigen, mit dem Machtmissbrauch. Im Idealfall beschäftigt sich die Politik jetzt mit den Fragen der Reform. Und insofern sehe ich darin eine große Chance. Das gab es in der Vergangenheit nicht oft, solche Momente. Da waren sicher die Rundfunkvolksbegehren, die solche Katalysatoren waren. Dann die Rundfunkliberalisierung rund um die Jahrtausendwende, wo es ermöglicht wurde, das Unternehmen, wie das, das ich jetzt als Geschäftsführer leite, überhaupt in den Markt eintreten durften. Und das, glaube ich, kann jetzt wieder so eine Chance sein. Also das heißt, einerseits Chance für die Politik, hier jetzt Schritte zu setzen, mutige Schritte zu setzen. Auf der anderen Seite bietet es auch die Chance, aus dem Haus heraus eine Veränderung voranzutreiben. Denn so wie Angst ein sehr starkes Mittel ist, um Veränderung zu verhindern, so stark kann Hoffnung sein, um Veränderung voranzutreiben. Also insofern, ja, ich glaube, der ORF ist zu retten, man sollte ihn retten und ich glaube, man hat jetzt die Möglichkeit, das zu tun.
Gut, dann möchte ich das Wort an Hans Mahr weitergeben. Er hat natürlich auch die internationale Erfahrung. Wenn Sie das jetzt alles beobachten, was ist Ihr Resümee von dem Ganzen, was in den letzten 10 Tagen passiert ist?
Ja, Titeln von diversen Serien zu beginnen, eine schrecklich nette Familie passt wahrscheinlich am besten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten würde ich mir erhoffen, dass auch wieder die Guten kommen. Denn eines muss ich schon sagen, die Berechtigung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks würde ich in keinem Falle negieren. Wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie es ausschaut, wenn es keinen gibt, sehen wir in Amerika, wo einige wenige Oligarchen unter Herrn Trump jetzt bestimmen. Ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, dass wir einen besseren ORF wollen. Nicht nur den ORF zu retten, sondern einen besseren ORF. Auch einen sparsameren, auch einen mehr auf Programm ausgerichteten und weniger auf Intrigen gerichteten ORF. Was meine ich damit? Der ORF hat nach wie vor, auch im Vergleich zu seinen deutschen Pendants, relativ viel Geld, sehr viel Geld sogar. Wir müssen natürlich schauen, dass dieser ORF ausgerüstet ist, dass er seine Funktion erfüllen kann. Aber Unterschied zu den Deutschen, Sie haben mich ja gefragt, das heißt, als jemand, der nicht nur in Österreich ist, in Deutschland gibt es keine Werbung am Sonntag oder an Feiertagen im öffentlichen Rundfunk. In Deutschland ist die Werbung bis 20 Uhr nur erlaubt. Die Restriktionen, was die blauen Seiten, also die Online-Präsenz ist, sind natürlich viel größer. Und ich muss sagen, da kann man schon noch einiges machen, damit nämlich alle anderen, die diesen Markt beleben, nämlich die privaten Medien, auch überleben können. Und so schwer ist es nun wiederum auch nicht. Wie ich zu RTL gekommen bin, haben wir eingekauft, die Champions League, die Formel 1, wir haben Boxen angefangen und so weiter und so fort. Und der Öffentlich-Rechtliche hat trotzdem überlebt. Ja? Also es muss nicht alles dort sein und sich dort vereinen. Und ich glaube, einen besseren ORF können wir auch daher bekommen, wenn wir mit weniger Geld sparsamer umgehend doch ein ähnliches Ergebnis erzielen müssen. Und letzter Absatz noch dazu, wozu wir insgesamt, glaube ich, also du wirst es besser wissen, 5 oder 6 Fernsehsender und also an die 12 Radiosender haben, wenn man die regionalen noch dazu rechnet, sind es noch viel mehr. Da muss ich sagen, also das ist also wirklich ein bisschen ins Kraut geschossen. Da kann man ansetzen und ein bisschen verkleinern, ein bisschen stabiler machen. Und ich glaube, dann ist es auch leichter, diesen ORF zu retten, als in dieser jetzigen überfälligen Form.
Also er müsste redimensioniert werden.
Redimensioniert, mit einem neuen Verantwortungsbewusstsein, mit einem neuen Verhältnis gegenüber den privaten Medien, die den gesamten medialen Zusammenhang herstellen. Das wäre immer die Notwendigkeit. Und dann die Politik, natürlich, da fragen wir immer, kann die Politik was machen? Ich erinnere immer an jemanden, ich weiß noch nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, die Politik ist nicht daran interessiert, dass es dem ORF gut geht, sondern die Politik ist daran interessiert, dass es ihnen beim ORF gut geht. Ja? War der Bacher, glaube ich. Gell? Also das ist ja bis heute unverändert.
Das trifft sich gut, dass wir jetzt bei der Politik angekommen sind und damit beim zweiten großen Block, den ich jetzt entweder die Politik unter ORF oder das Gesetz unter ORF nennen würde, weil es geht ja, wie wir jetzt schon in der ersten Runde gehört haben, um 2 Dinge, die reformiert gehören. Das eine ist die Gremien, also die Aufsichtsgremien, Publikumsrat und Stiftungsrat und die Besetzung. Und das andere ist der auch schon von Hans Mahr erwähnte öffentlich-rechtliche Auftrag, wenn man so will. Also was soll der ORF im Jahr 2026 und in der Zukunft leisten? Ich könnte jetzt das Gesetz zitieren, um mal zuerst beim öffentlich-rechtlichen Auftrag zu bleiben. Sie können die Bestimmung aber auch gern selber nachlesen, weil es ist eine sehr lange Bestimmung. Es ist Paragraph 3 fortfolgende im ORF-Gesetz. Da wird sehr genau umschrieben, was alles zum Kernauftrag des ORF gehört. Trotzdem hat man den Eindruck, diese Bestimmungen wurden übrigens auch ergänzt in den vergangenen Jahren, in den Paragraphen 4b zum Beispiel für den Spartensender Sport und so weiter und so fort. Das ist einfach die vergangenen 20 Jahre, ist der Auftrag eher größer als kleiner geworden. Ich frage jetzt Henrike Brandstätter zuerst, ist die Beschreibung dieses öffentlich-rechtlichen Auftrags noch zeitgemäß?
Nein, ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. Deshalb haben wir uns auch vorgenommen, unter anderem, dass wir das ORF-Gesetz an sich reformieren und damit auch das Haus reformieren.
Aber was gehört Ihrer oder eurer Meinung nach, der NEOS-Meinung oder auch der gesamten Bundesregierung, was gehört weg? Was kann weg sozusagen?
Also wenn Sie mich jetzt spontan fragen, also ich finde es ein bisschen eigenartig, dass zum Beispiel die letzte Regierung explizit in den Auftrag ein Kinderprogramm hineingeschrieben hat. Also diese expliziten Aufträge, man gibt ja bitte implizite Aufträge und definiert einmal, was heißt denn Public Value, was ist denn der öffentlich-rechtliche Auftrag? Und ich glaube, man muss sich bei einer ORF-Reform als erstes die Frage stellen, was soll der ORF leisten, wofür ist er da, wofür ist er nicht da, dann womit soll er das eigentlich leisten, wie soll er arbeiten, wie muss er ausgestattet sein und was sind die Bedingungen und die Rahmenbedingungen, wo er sich dann bewegt. Was definitiv, und da gebe ich Hans Mahr recht, man muss sich das wirklich auch ansehen, wofür der ORF sich selbst Aufträge gegeben hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist dann schon sehr ausgewabert in alle Richtungen. Ich kann noch ergänzen, über 200 Podcasts, die der ORF produziert. Da wird dann schon mit sehr viel Geld, der ORF hat einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro pro Jahr. Der größte Teil kommt aus der Haushaltsabgabe. Das heißt, mit sehr viel Geld wird auch dafür gesorgt, dass potenzielle Mitbewerberinnen und Mitbewerber an die Wand gedrückt werden, die dann auf der anderen Seite wieder Unterstützung vom Steuerzahler brauchen in Form von Förderungen. Und das ist dann schon ein Kreislauf, den man unbedingt durchbrechen muss, unter anderem auch mit einem Kooperationsgebot. Das heißt, wir müssen uns genau anschauen, wie kann der Öffentlich-Rechtliche mit welchem Auftrag und welchen Ressourcen mit privaten Medienanbietern kooperieren.
Apropos Stichwort private Medienanbieter, Anna, Fakt ist, so wie das derzeit aufgestellt ist, der ORF im Medienmarkt, ist es grob wettbewerbsverzerrend für alle anderen Marktteilnehmer. Jetzt gibt's aber da immer zwei Sichtweisen. Die einen sagen, wir brauchen den ORF, um überhaupt diesen Medienstandort Österreich zu erhalten, die Vielfalt zu gestalten. Die anderen sagen aber, bitte, er soll nicht zu dominant sein. Wir haben jetzt schon ein paar Zahlen gehört. Es gibt, ich glaube, 12 Radiosender, 5 TV-Sender, 200 Podcasts ist eine Zahl, die mir sogar neu ist, YouTube-Sendungen mittlerweile. Was sagst du, wie muss sich der ORF verändern? Wie viel, oder eigentlich ganz banal gesagt, wie viel Platz haben denn die privaten Medien daneben noch?
Also ich finde, beides stimmt. Wir brauchen den ORF, das ist Teil der kritischen Infrastruktur. Dass er mal, also abschaffen darf man ihn nicht, aber man muss den Auftrag schärfen. Ich finde diese Debatte ehrlich gesagt ein bisschen müßig, weil man kann ja auch einmal kurz über die Grenzen hinausblicken und da sieht man eines, das ist in ganz Europa gleich und das heißt so, hat man einen übermächtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hast du daneben zwei Boulevardmedien und noch irgendwas, was dahin grundelt, hast du das nicht, haben die einen klaren Auftrag, gibt es einen Werbemarkt, den auch andere irgendwie abgrasen können, gibt es Geschäftsfelder, die bedienen können, hat man eine breitere, blühendere Medienlandschaft so. Und dann kommt immer das Argument, na, und Österreich ist ja so ein kleiner Markt und das kann man ja nicht, jetzt weiß ich nicht, mit Deutschland oder so vergleichen. Jo, aber mit der Schweiz, mit Belgien, mit Norwegen, also anderen Ländern, die weniger, also auch kleine Bevölkerungen haben, kann man es schon und dort gibt es das auch. Ich glaube, dass Medienvielfalt für eine Demokratie ganz, ganz wichtig ist, weil die Leute, auch jeder soll sich was finden. Ja, also es gibt Medien, die sind mehr links ausgerichtet, mehr, die sind ein bisschen konservativer, die einen haben mehr Unterhaltung, die anderen sind, weiß ich nicht, ein bisschen intellektueller, hochgestochener. Wenn man möchte, dass sich Menschen informieren, muss man da eine breite Palette anbieten, die sozusagen auch für jeden Geschmack ein bisschen was dabei hat. Deswegen glaube ich schon, dass es vernünftig wäre, den ORF zumindest klarer zu definieren, als das jetzt so ist. Ich habe ja auch das Gefühl, dass die teilweise selber nicht wissen, was jetzt ihr Auftrag ist. Wenn man so in die Redaktionen reinschaut, kommt dann irgendwer und sagt, wir müssen jetzt mehr History machen, gut, dann machen wir, wir brauchen ein Kinderprogramm. Ja, das ist alles nicht besonders sinnvoll und frisst, by the way, natürlich auch einen Haufen Geld. Also einmal auszumisten nach einer Zeit im Sinn von, was machen wir noch, was machen wir nicht, das ist etwas, was alle privaten Medien jetzt machen müssen, weil wir in einer Wirtschaftskrise stecken und damit auch Medien in einer Wirtschaftskrise stecken. Und das ist natürlich nicht nur, es geht nicht nur um Geld, sondern das schlägt sich auf die Inhalte nieder, was macht man noch, was nicht. Und ja, das wird dem ORF auch gut tun, das auch einmal so zu betrachten und nicht nur, wir rasieren Köpfe ab, wie viele Leute müssen wir raushauen, sondern das von der anderen Seite anzugehen. Was wollen wir eigentlich sein oder von der Politik vorgegeben?
Und es ist immer die Frage, wir sagen dann immer die Politik. Wer ist deiner Meinung nach, wer soll entscheiden, was da zum Beispiel in dem öffentlich-rechtlichen Auftrag noch drin bleibt.
Ja, gibt es ja ein Parlament. Das, glaube ich, wäre ein ganz gutes Gremium, in dem man das diskutieren könnte. By the way, auch was ich total spannend finde, es gibt keinen eigenen Medienausschuss im Parlament. Ja, das ist im Verfassungsausschuss drinnen. Finde ich völlig absurd. Man redet immer davon, das ist die vierte Säule der Demokratie und dann sozusagen gibt es nicht einmal im Parlament ein Gremium, wo man das ordentlich diskutiert. Das ist viel mehr Parteipolitik, als es sozusagen Berufspolitik sein sollte. Ich glaube, man muss auch hier mal ansetzen, wenn man sagt, man möchte die Medienpolitik verändern. Na, dann müssen die Politiker sich auch einmal ernsthaft mit den Medien, ihren Bedürfnissen und ihren Aufträgen befassen. Und das, ich finde, ein ganz wichtiger erster Schritt wäre, auch ernsthaft im Parlament ein Gremium einzurichten, das die Zeit und auch einen speziellen Auftrag hat, das zu tun.
Genau.
Darf ich kurz? Ja, bitte. Ich kämpfe allein auf weiter Flur schon lange dafür, finde das wichtig und möchte noch ergänzen, wer soll darüber entscheiden? Wir haben auch die Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger und die wollen wir in diesen Prozess ja auch einbinden.
Ja. Gut, aber dann gebe ich weiter an Peter Westenthaler. Wie sehen
ganz
Sie
fertig mit dem SMS schon,
er liest die Updates in der Zwischenzeit. Ist was passiert?
Ja, wie sehen Sie das mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag?
Komme ich gleich dazu. Ich habe nur eine simple Kleinigkeit nachgeschaut, nämlich, ich habe gerade nachgeschaut im Kalender. Heute in genau 14 Tagen ist der 1. April. Das ist an sich ein sehr lustiger Tag. Seit 3 Jahren ist der in Österreich nicht so lustig, weil da muss der ORF seinen neuesten, nämlich zum 3. Mal, Transparenzbericht veröffentlichen. In diesem Transparenzbericht, gesetzliche Vorgabe, befinden sich beim letzten Mal 74 Spitzenangestellte des ORF. Ich weiß nicht, wie viel es heuer sein werden, ich gehe davon aus, noch mehr. Und das sind alle die, die von 170.000 aufwärts bis zum Herrn Strobel an oberster Stelle rund 500.000 Euro dort verdienen. Und bevor wir, ich komme gleich dazu, weil das ist bei mir der kürzere Part, wie man sich eine gesetzliche Neuregelung anschafft, aber bevor wir das diskutieren, müssen wir doch einmal um Gottes Willen zuerst diskutieren, bewegt sich dieser ORF überhaupt noch mit beiden Füßen auf der Erde? Ist er überhaupt noch so geerdet? Ist er überhaupt noch bereit, so zu denken und auch seine Sendungen so gestalten und vor allem auch Gehälter zu kassieren, wie es quer durch die Bank in Österreich seine Zwangsmitgliedszahler und seine Zwangsbeitragszahler machen? Und da habe ich meine Bedenken. Denn wenn jetzt bekannt wird, dass da Gehälter gibt von 35.000, 40.000 Euro im Monat, wohlgemerkt, also etwas, was ein Normalsterblicher kaum im Jahr verdient, oder jetzt die Pensionszusage von 2,4 Millionen an den Herrn Strobel, dann wird den normalen Zwangsgebührenzahler schwummrig vor Augen. Die kennen sich diese hohen Beträge gar nicht vorstellen. Und das ist auch einer der größten Probleme der Akzeptanz, des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit des Öffentlich-Rechtlichen. Da können wir noch so über Gesetzesänderungen und neue Definitionen reden. Wenn es der neuen ORF-Führung nicht gelingt, wer immer das dann ist, den ORF nicht nur zu redimensionieren in seiner Struktur, sondern auch in seinem ganzen Gehaltsschema, was da alles bezahlt wird, dann wird er diese Glaubwürdigkeit nicht gewinnen. Und jetzt komme ich zum Öffentlich-Rechtlichen. Ja, es war halt Andreas Kohl und ich im Jahr 2001, wo wir in diesem Land, als letztes Land in Europa nach Albanien, das Privatrundfunkgesetz beschlossen haben. Also ab diesem Zeitpunkt war überhaupt gesetzlich möglich in diesem Land, privates Fernsehen und Radio zu machen. Das sollte man einmal nicht vergessen. Ist zwar jetzt bald 26 Jahre her, aber es ist so und seitdem ändert sich und verändert sich die gesamte Medienlandschaft bis zum heutigen Tage und wahrscheinlich noch weiter mit einer Vielzahl von privaten TV-Anstalten, Rundfunkanstalten. Gott sei Dank, die auch sehr differenziert ihre Zuseher abholen, die einen mehr, die anderen weniger. Aber worum geht's denn? Wir wollen, und da bekenne ich mich dazu, öffentlich-rechtliches Fernsehen in Österreich haben. Ja, das wollen wir haben. Aber ich bin der Peter Westenthaler. Ich kann gar nicht für die FPÖ sprechen, weil ich kein Funktionär der FPÖ bin. Ja, ganz einfach. Ich sage das, was ich seit Jahren sage, und zwar das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss stattfinden, soll stattfinden, ist identitätsstiftend. Ja, alles gut. Aber die entscheidende Frage ist, darf das denn nur eine einzige Fernsehanstalt als Monopol durchführen, so wie das bis zum Jahr 2000 der Fall war? Oder wollen wir nicht einen öffentlich-rechtlichen Begriff schaffen, den eigentlich alle Medienanbieter in Wahrheit bringen? Das heißt, auf gut Deutsch, es kann doch nicht sein, dass eine einzige riesige Fernsehanstalt, die, wie wir jetzt alle gesagt haben, überdimensioniert ist, 780 Millionen Euro Steuergelder, Zwangsgebührengelder und dann noch einmal 400 Millionen Euro, also über 1 Milliarde an Geld Bildern einheimst und daneben die Privaten, die alle miteinander, ich kenne keinen einzigen Privaten, der keine öffentlich-rechtlichen Sendungen macht. Jeder macht öffentlich-rechtliche Sendungen. Und da habe ich einen anderen Denkansatz, nämlich die Politik müsste einmal definieren, eine, ich habe das immer genannt, Medienmilliarde oder so, sei es 700 Millionen,
das ist die Politik entscheidend. Das gibt
Moment
es
mal.
Schon.
Also und mit diesem Geld sollen dann alle die Möglichkeit haben, öffentlich-rechtliches Fernsehen zu gestalten und dafür bekenne ich mich auch, weil Österreich einfach ein zu kleiner Markt ist, auch Förderung für diesen die öffentlich-rechtlichen Teil bekommen. Und das passiert im Moment nicht und daher ist auch da eine Schieflage drinnen und das ORF-Monopol
in Wahrheit noch immer in Kraft. Weil der Heinrich Brandstätter hat gerade reingerufen, das gibt es
ja
schon.
Ist ja unmöglich, ich würde das nie machen, reinrufen.
Ja, das ist eine Lüge. Das halte ich jetzt für unrichtig. Es nennt sich Privatrundfunkfonds, der ja nicht sehr hoch dotiert ist und über das muss man auch sprechen. Aber es gibt das. Die Privaten in Österreich leisten auch sehr viel. Sie tragen zum öffentlich-rechtlichen, sie tragen zum Auftrag, ja, zum Public-Value-Auftrag bei und sie kriegen auch nur dann eben diese Förderungen, wenn sie genau das machen. Und das, da wollte ich Sie nur
dahingehend korrigieren. Aber auch hier an den Qualitätskriterien, glaube ich, etwas schrauben könnte, ja. Weil da kriegen manche Medien schon auch Geld.
Ja, aber das muss man dann ordentlich überarbeiten. Ja, aber naja, das kann aber man, diese Debatte gibt es umgekehrt auch beim ORF, dass er Geld für Dinge bekommt, die man selber nicht gut findet. Das
dann geht es ja darum, dass ich keine fixe Haushaltsabgabe mehr für den ORF habe, sondern einfach einen Pott. Und den verteile. Zum Beispiel wenn Philipp König, ich gebe es gleich weiter, sagt Krone Hit, ich mache jetzt jeden Tag in der Früh eine Wissenssendung, wie viel bekomme ich dafür? Wie siehst du das?
Da wurden jetzt so viele Themen aufgerissen, aber ich versuche es einmal mit der juristischen Brille. Das, von dem wir hier sprechen, nämlich die Haushaltsabgabe, ist im EU-rechtlichen Sinn eine Beihilfe. Diese Beihilfe musste damals nicht notifiziert werden, als Österreich der Europäischen Union beigetreten ist, sondern weil es eine bestehende Beihilfe war und man hat gesagt, die Versteinerungstheorie, so ist das jetzt und so agiert der ORF. Dann gab es aber eine Beschwerde der Verleger und man hat sich diesen Mittelzufluss aus öffentlichen Mitteln ganz genau angesehen und hat am Ende einen gesetzlichen Kompromiss gefunden mit zusätzlichen Rahmenbedingungen, die der ORF erfüllen muss, damit er diese Beihilfe kriegt. So, jetzt steige ich in die Antwort ein. Ich als Kommerzieller würde in meinem Geschäftsmodell diese Auflagen nicht wollen. Denn sie sind also im ORF, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass die gleichen Kriterien herangezogen werden, müsste ich eine Trennungsrechnung in meiner Bilanz vorsehen. Das heißt, ich müsste für die Mittel, die ich aus öffentlicher Hand bekomme, eine eigene Buchführung führen, dürfte die Mittel, die ich dort bekomme, nur für den öffentlich-rechtlichen Zweck verwenden, müsste eine separate Buchführung haben für die Ergebnisse, die ich aus kommerziellen Zweck erreiche. Das heißt,
ich komme aus dem privaten Bereich.
Bitte?
Man würde mehr öffentliches Geld bekommen, oder?
Das ist richtig, aber am Ende ist ja jetzt da die Differenzierung. Wir haben ein duales Rundfunksystem. Um es ganz genau zu sagen, gibt es sogar drei Säulen mit dem nicht kommerziellen Rundfunk. Und dieses duale Rundfunksystem differenziert sich dadurch, dass die kommerziellen Anbieter kommerzielle Produkte auf den Markt bringen, die sich am Markt refinanzieren können. Und wenn ich jetzt, sage ich, ich steige in die Trennung ein, wäre einmal die einfachste Trennung zu sagen, der Öffentlich-Rechtliche übernimmt Aufgaben, die sich öffentlich-rechtlich finanzieren lassen. Um auf das Kinderprogramm einzugehen, um das gesamte Ökosystem zu betrachten und immer die Frage, warum machen wir Privaten kein Kinderprogramm? Schlichtweg, weil es sich nicht refinanziert. Die Werbebeschränkungen im Bereich der Kindersendungen sind so restriktiv, meiner Meinung nach als Jungvater zu Recht. Deswegen können wir keine Werbung vor Kinderprogrammen schalten, die uns eine Refinanzierung ermöglichen. Der ORF kann daher mit öffentlichen Mitteln Kinderprogramme produzieren und ausstrahlen. Da noch und dann der letzte Satz, wo ich dann tatsächlich Probleme habe zwischen Öffentlich-Rechtlichen und mir, sind dann die Graubereiche, wie beispielsweise bei Veranstaltungen. Ja, also Ö3, mein Vorgänger hat Ö3 bezeichnet als das privateste private Nicht-Privatradio, tritt mit mir in Konkurrenz bei Festivals zum Beispiel. Wir matchen uns mit dem Veranstalter und dort werden öffentliche Gebühren verwendet, um in Wettbewerb mit mir zu treten. Das sind dann Bereiche, da sage ich, ja, da sollten wir vielleicht nachschärfen.
Da sind eben zwei Stichworte gefallen. Das eine ist kommerzielle Einnahmen, die ja dem ORF auch erlaubt sind. Stichwort Werbung, nicht nur, also auch im Fernsehen, auch im Internet.
Wir sollten ja miteinander aufsetzen. Vielleicht ist,
ich hätte eine Frage. Ja. Der Kollege König sieht nämlich den umgekehrten Fall. Der ORF ist ein öffentlich-rechtliches Sender, öffentlich-rechtliches Unternehmen, bekommt sehr viel Geld von der öffentlichen Hand und betreibt einen Privatsender, nämlich ORF1.
Denn wenn ich von wenn man ORF, so will, zwei wenn, mit wenn Ö3.
Ich, ja. Wenn ich jetzt ORF 1, wenn ich die Durchschaltung der Zeit im Bild 1 und die eine oder andere nette Sportübertragung abziehe, bleibt dort ein klassischer und zwar reiner Privatsender über, für den der ORF finanziert wird aus öffentlichen Geldern und trotzdem kassiert er dann noch vom Werbekuchen auch nochmal 400 Millionen.
Was zur Frage führt, die wir eigentlich stellen können, so offen, ganz konkret, ist es realistisch, dass wir hier in, sagen wir mal, ein, zwei Jahren einen privatisierten ORF-1-Sender sehen und ein Ö3, was ja immer wieder auch gefordert wird, dass man sagt, okay, sei mal ehrlich, das sind zwei kommerziell betriebene Sender, warum nicht eben auch hier den öffentlichen Auftrag so verändern, dass die beiden Sender privatisiert werden? Und ich frage jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern ich frage dich, wie realistisch das ist, aus deiner Perspektive.
In Zeiten von Amazon Prime, Disney Plus und Netflix weiß ich nicht, wie sich ein Kaufpreis eines ORF1-Senders, der lineares Material ausspielt, irgendwie kommerziell darstellen lässt. Also das ist das eine. Aber vielleicht auch noch einen Satz. Es ist, wird Sie wundern, dass ich da jetzt so in die Fürsprecherrolle trete, aber jetzt kommerzielle Kommunikation, also Werbung, ist ein Thema, wo wir Private auch immer wieder diskutieren, soll er stärker reglementiert werden, soll er überhaupt noch werben dürfen, wie Hans Mahr vorher gesagt hat, Werbefreiheit Samstag bis Sonntag. Wir haben vor 2 Jahren, glaube ich war das, 3 Jahren, eine Gesetzesänderung gehabt, bei der ORF im Werbesegment beschränkt wurde. Leider sind diese Werbemittel nicht zu uns geflossen. Das heißt, der verloren gegangene Werbedruck ist nicht bei uns, weder im Radio noch im TV, wahrscheinlich auch nicht im Print angekommen.
Digital.
Aber im Digitalen, aber auch dort nicht bei österreichischen Medienhäusern. In dem Umfang, wie er dort weggefallen ist. Und insofern, wenn ich jetzt, sage ich, als Privater eine Lanze brechen muss, ich bin froh, dass der ORF werben darf, / muss. Und zwar aus zweierlei Gründen. Er hat eine gewisse Preisstabilisierung im Markt mit den Werbepreisen, die er verlangen kann. Und zweitens, solange es ein kommerzielles Produkt wie Ö3 gibt, na bitte, die sollen dort unbedingt weiter werben, denn ein werbefreies kommerzielles Produkt Ö3 wäre die wesentlich größere Bedrohung für mich.
Das sind schon mal zwei starke Ansagen, würde ich sagen.
Ja, aber man hier für die kommen wir zu Hans Mahr.
Ja.
Da hätte ich nämlich ab Beginn eine Frage. Peter Westenthaler hat die Gehälter aufgezählt, die am 1. April wieder genannt werden. Wenn man das aus deutscher Sicht, sind das lächerliche Gehälter?
Na, der Generaldirektor verdient mehr als die deutschen Intendanten, keine Frage. Einen Vertrag wie der Piers Strobel hat, den kenne ich überhaupt nicht in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Also da muss man schon 2-3 Leute zusammenlegen, dass das rauskommt. Aber der Neid, die Neiddiskussion, die gibt's natürlich überall. Die gibt's in Deutschland, die gibt's in Österreich. Also sagen wir so, den ORF werden wir nicht retten können, indem wir die Gagen der Journalisten und der ORF-Mitarbeiter dramatisch reduzieren. Ich bin bei dir, dort wo es Auswüchse gibt, schadet das dem Image, aber sonst müssen wir das ganze Problem lösen, ohne dass jetzt der Wolf ein Drittel weniger kriegt oder sowas. Ich glaube, damit werden wir den ORF auch nicht retten.
Aber da haben wir noch öffentlich-rechtlich, nur ja. immer diese Sicht auch von außen. Ist das, muss das neu gefasst werden für den ORF? Müssen die Regeln geändert werden?
Ja, die Spielregeln müssten schon lange geändert werden. Wir haben aber eine problematische Situation in Österreich, die also auch sehr österreichisch ist. derjenige oder diejenigen, die sich bemühen müssten, zum Beispiel der Verband der österreichischen Zeitungsherausgeber, ist hemmungslos zerstritten. Ja, da gibt es ein halbes Jahr jetzt gebraucht, bis wir zu irgendeinem Ergebnis gekommen sind, wie sozusagen auch den Printmedien geholfen werden kann. Ob es diesen FÖP, wenn es FÖP heißt, der, glaube ich, überhaupt gibt, das weiß ich nicht. Also viel habe ich nicht von ihm gehört. Also eines muss man auch sagen. Die, die sich am meisten wehren müssten, die müssten auch ein bisschen lauter auftreten und vielleicht ein bisschen gemeinsam auftreten. Das würde dann hilfreich sein. Was ich übrigens auch verlangen würde vom ORF, ist, dass wir gemeinsame Plattformen erstellen. Österreich ist zu klein, dass wir uns da 2, 3, 4 Plattformen erlauben können. Der ORF mit all dem, was er hat und die Privatsender, die in Österreich produzieren oder auch in Österreich Nachrichten betreiben, da kann man schon viel mehr machen, wenn man eine gemeinsame Plattform hat. Auch das würde ein bisschen beitragen, dass die Situation zwischen privat und öffentlich-rechtlich ein bisschen ausgeglichener wird.
Plattform und Zusammenarbeit ist ein Punkt, den wir nachher noch auf jeden Fall noch mitnehmen und ansprechen. Und es sind jetzt einige Verbände erwähnt worden, FÖB, FÖZ. Ich glaube, es sind auch teilweise Vertreter hier. Vielleicht gibt's dann noch eine Diskussionsmöglichkeit. Bevor wir das machen, bevor wir dann gleich das Publikum einladen, sich auch zu Wort zu melden und einzubringen, möchte ich noch einmal kurz den Stiftungsrat erwähnen. Weil Fakt ist, wir haben jetzt schon viel über Gesetze gesprochen und Bestimmungen, mit denen natürlich der ORF als Öffentlich-Rechtlicher auch viel mehr zu tun hat als Privatmedien. Fakt ist, es gibt ein weiteres Gesetz, das vermutlich jetzt in wenigen Tagen und Wochen umgesetzt werden muss, etwas verspätet, nämlich der schon seit 2025 geltende European Media Freedom Act. Der verlangt, dass der Stiftungsrat ab sofort ein transparenteres, offenes, wirksames und diskriminierungsfreies Verfahren zur Bestellung des Generaldirektors oder der Generaldirektorin durchführen muss. Herr Westenthaler, ich frage Sie jetzt, nach vielen Gesprächen der vergangenen Tage habe ich den Eindruck gewonnen, es gibt da draußen Experten, Expertinnen, Beobachter, die das Gefühl haben, im Stiftungsrat ist nicht bei allen 35 Mitgliedern angekommen, dass das, wenn es denn jetzt dann im April auch wirklich ins Gesetz kommt, in Zukunft passieren wird und man hier transparenter einen neuen Generaldirektor oder eine neue Generaldirektorin bestellen soll. Stimmt der Eindruck oder ist das falsch?
Ganz ehrlich, das kann ich nicht beurteilen, ob der Herr Lederer schon sich im Klaren ist, weil das ist auch was er hat und nicht der ganze Stiftungsrat, nämlich die Ausschreibung zu formulieren und sie dann auch umzusetzen. Weiß ich nicht, ob er das überhaupt schon alles so behirnt hat, was da auf ihn zukommt. Aber was das ganze Stiftungsrat offensichtlich nicht verstanden hat, ist, dass es auch für die Stiftungsräte Transparenzregeln bereits gibt, die alle nicht eingehalten werden. Es gibt ganz klare Transparenzregeln, die heißen, wenn du heute, ich glaube der Paragraph 14 der Geschäftsordnung, die sich der Stiftungsrat ja selbst gegeben hat, wenn du heute als Stiftungsrat mit Konkurrenzunternehmungen oder mit Unternehmungen, die in einem Wirtschaftsaustausch, in einer wirtschaftlichen Beziehung zum ORF stehen, dann ist das zu melden. Im besten Fall auch öffentlich zu machen. Und jetzt vergeht ja kein Tag, dankenswerterweise aufgrund der Aufklärung vieler Printmedien, eines davon ist auch das Profil, muss man ehrlicherweise sagen, wo nicht irgendetwas Neues aufpoppt und wo wir alle erfahren, mit staunenden Gesichtern, dass der Vorsitzende des Stiftungsrats Lederer zum Beispiel als bereits Vorsitzender des Stiftungsrats ein Beratungsmandat beim österreichischen Skiverband hat. Jetzt kann man sagen, eh nicht schlecht, vielleicht lernt er Skifahren. Das ist es aber nicht, sondern dieses Mandat ist zu einer Zeit gelaufen, wo der österreichische Rundfunk gerade einen Millionen-Deal verhandelt hat, um die Übertragungsrechte der Skirennern, Markenrechte, Marketingrechte etc. Also für mich ist das, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so ist, lieber Hans Mauer, vielleicht kannst du da einen Einblick uns geben, aber für mich ist es unmöglich, dass ein Vertreter, noch dazu der Vorsitzende des Aufsichts- und Kontrollorgans des ORFs, mit einem Rechtebesitzer des Geschäftspartners des ORF quasi an dessen Seite sitzt und den gegen oder für, das weiß man schon immer mehr genau, den ORF berät. Das kann es nicht sein. Genauso oder wie heute, ganz aktuell, wir sollten ein bisschen aktuell sein, wenn heute bekannt wird, dass, und da hat es eine wilde Diskussion gegeben vor einiger Zeit, nämlich der Verkauf des Funkhauses in der Argentinerstraße, das Radiofunkhaus, da sind Journalisten im Übrigen auf die Straße gegangen, weil man ihnen die Heimat weggenommen hat, oder die journalistische, und dann heute bekannt wird,
journalistische, nicht nur die
journalistische, ja, heute bekannt wird, dass dasselbe Herr Lederer als Stiftungsrat den Käufer dieses Radio Kultur Funkhauses, den Herrn Romberg aus Vorarlberg, also der Vertreter des großen Kapitals, dort beraten hat, als er schon Stiftungsrat des ORF war. Dort dann frage ich mich, was sich die Journalisten dabei denken, wenn ein Mann, ein Kontrollorgan des eigenen Hauses am Verkaufsdeal dieses Funkhauses mitwirkt. Und ich kann Ihnen Folgendes gerade, ich höre schon auf, ich kann Ihnen garantieren.
Ich muss Sie nur bremsen, weil es ist der, über den Sie sprechen,
lesen
nicht anwesend.
Kurier, das
macht
es
ein bisschen schwierig.
Das ist ja schon bewiesen, das ist ja nichts unbewiesen. Ich sage da nichts, sagen, die nicht stimmen. Übrigens, ich habe im Stiftungsrat gefragt, wegen einem Skiverband, der hat es ja zugekriegt.
Aber ich würde eigentlich gerne die Frau Thalhammer fragen.
Ich verweise auf Kurier, auf Kleine Zeitung, auf Profil, die decken das ja eh alles auf in nächster Zeit.
Ja, für mich, passt schon.
Ich nehme ja nur das, was ich lese. Ich bin ja da.
Ja, aber lassen wir doch die Person
zu Wort kommen. Nur eine
Frage ist erst Hans Mannig.
Ich beantworte die Frage, der mich gestellt hat. In Deutschland ist das nicht möglich, ganz offen. Nicht? Das sind ganz stringente Bestimmungen für alle, die in den Aufsichtsgremien sitzen. Der Fall gibt es in Deutschland, ehrlich gesagt, nicht.
Anna Thalhammer, das Profil ist jetzt mehrfach erwähnt worden. Peter Westenthaler hat die Geschichten quasi kurz zusammengefasst von der vergangenen Tage.
Sehr gut.
Vielleicht an dich die Frage, es stellt sich ja jetzt dar, dass aus dem Ursprungsfall plötzlich weitere Fälle oder ganz andere Themen aufgepoppt sind, wie eben gerade genannt, die Vereinbarkeit des Stiftungsratsvorsitzenden. Welches Bild hat sich denn da für dich in den vergangenen Tagen abgezeichnet?
Ja, das ist ja immer so. Wenn so ein disruptives Ereignis passiert, dann werden aus Freunden plötzlich Feinden. Und am Königlberg, der doch politisch einigermaßen dominiert ist, weil da macht man sich Sachen aus, damit man Jobs kriegt und damit gewisse Dinge laufen, ist es jetzt eben passiert, dass ja da etwas auseinandergebrochen ist, was für uns Journalisten erfreulicherweise dazu führt, dass wir auch einige Dinge erfahren, die wir vorher nicht wussten. Bitte abonnieren Sie den Profil-Newsletter, das Frühstück. Ich muss diese Gelegenheit nutzen. Es ist gratis super. Ich schreibe jetzt jeden Tag über den ORF, solange bis es mich nicht mehr freut. Nein, aber das Bild ist natürlich schon ein fatales, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, man sieht hier eine machttrunkene Elite in der Geschäftsführung, im Stiftungsrat, wo du halt das Gefühl hast, die schupfen sich halt alle gegenseitig irgendwelche Sachen zu, die für jeden anderen Mitarbeiter nicht compliant wären und nicht möglich wären. Und das ist natürlich schon für die Mannschaft irrsinnig frustrierend. Also die Ingrid Thurnherr, die jetzt übernommen hat die Mammutaufgabe auch ein bisschen die Menschen, die dort arbeiten, zu beschwichtigen und halt wirklich auch für Aufklärung zu sorgen, weil sonst hat die da drinnen eine Rebellion, meiner Meinung nach völlig zu Recht, weil das geht einfach nicht. Ja.
Henrike Brandstätter, muss die Politik vielleicht die Regeln auch für den Stiftungsrat neu schreiben?
Ja, unbedingt. Deshalb machen wir ja genau den ORF-Reformprozess, der im Herbst starten soll, wo es ja nicht nur einerseits darum geht zu schauen, wie muss ein Stiftungsrat aufgesetzt sein, so dass er professionell arbeiten kann, sondern auch die Geschäftsführung. Da kann ich meine persönliche Meinung hier gerne mit Ihnen teilen. Man sieht ja jetzt, was passiert, wenn man eine Alleingeschäftsführung hat, eines Unternehmens mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro und über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, da wird jetzt mit viel sich verdrehen einen Ersatz eingesetzt, der sich jetzt, Ingrid Thurnherr muss sich ja dann auch eine Ausschreibung stellen für diese Interimszeit. Man sieht mal, wie unprofessionell das aufgestellt ist. Da brauchen wir auch einen mehrköpfigen Vorstand, wie das einfach auch in anderen professionell geführten Medienhäusern der Fall ist. Und das ist einer von vielen Aufträgen.
Das ist ein Stellvertreter.
Ja. Das ist absurd. Das heißt, es muss dann auch auf etwas passieren, damit dann man auch sieht, dass das, was wir seit Jahren fordern, eine berechtigte Forderung ist.
Aber eine möchte noch schauen, was immer wieder gefordert worden ist, dass diese Freundeskreise aufgebrochen werden.
Ja.
Hat die Politik aber noch nie geschafft, also will sie es vielleicht auch gar
nicht. Doch, also wir als Neos haben keine Freundeskreise. Mhm. Wir haben keinen Freundeskreis. Aber Entschuldigung, das ist jetzt einmal eine Unterstellung. Ich weiß nicht, was Ihnen da den Blick trübt, aber ich kann mich daran erinnern, dass Sie ja sogar zu einem Brown Bag Lunch eingeladen haben, zu dem Sie, glaube ich, nicht gekommen sind. Naja, müssen Sie halt die Einladung lesen, wo unter anderem ein Neos-Stiftungsrat alle anderen eingeladen hat, gesagt, bitte diese Freundeskreise sind überhaupt nicht zeitgemäß, setzen wir uns doch zusammen und machen unsere Vorbesprechungen. Und Brown Bag heißt mal Bring Your Own Nudelsalat, wäre vielleicht die deutsche Übersetzung, wo jeder seine eigene Jause mitnimmt und dann setzt man sich zusammen und bespricht einmal ein paar Dinge. Das machen wir, das machen die Stiftungsräte, die einen neuen Wind reinbringen. Das gefällt Ihnen vielleicht nicht, weil Sie auch schon sehr lange selbst Teil dieses Systems sind, aber das kann ich nicht ändern.
Okay, bitte, ja.
Jetzt habe ich nicht gewusst, dass das mit Nudelsalat ist. Ich esse gerne Nudelsalat. Wenn Sie mir das nächste Mal sagen, komme ich auch vorbei. Nur ganz ehrlich, dieses informelle Treffen ist nice to have, bewirken dort null. Und natürlich gibt es auch den Freundeskreis.
Wissen Sie, weil Sie nicht dort waren und nichts davon
wussten? Die Pinken haben drei Stiftungsratsmitglieder, zwei von der Regierung nominiert, einen von der Partei. Was auch witzig ist, dass eine Partei, die, wo war es ja, bei 8% das letzte Mal, nur einen Stiftungsrat weniger hat, wie eine Partei, die 28% hatte, gegessen. Aber ihr habt halt drei Stiftungsräte und der wird genauso koordiniert. Da muss man doch ehrlich sein. Und jetzt sage ich was, ich gebe es ja auch zu. Na, selbstverständlich gibt es das. Aber ob es das geben soll, müssen wir diskutieren. Und ich bin der Meinung, es soll es eben nicht geben. Aber ich bin auch der Meinung...
Fangen Sie bei sich an. Das ist nicht so schwer. Wir zeigen Ihnen gerne, wie das geht.
Dann sagen Sie mir das Gesetz, wo das geändert wird. Ich bin sofort dafür. Denn die Politik aus diesem Gremium, und jetzt kommt der feine Unterschied. Ich möchte nicht die Politiker, also die Vertreter, es sind auch keine Politiker mehr drinnen, weil die haben wir auch im Jahr 2000 abgeschafft. Das sind übrigens die Clubobmänner. Das ist ja heute undenkbar. Die Clubobmänner der Parlamentsparteien sind bis 2001 im Kuratorium gesessen. Das haben wir damals abgeschafft, damit keine aktiven Politiker mehr. Aber egal. Ich bin ja der Meinung, in diesem Land, in der Gesellschaft gibt es eine Politik. Die wird gewählt, zwar nur alle 5 Jahre, und dann gibt es noch Landtagswahlen. Und das ist eben die repräsentative Elite unseres Landes im Nationalrat. Und ich bin jetzt schon wieder ganz dagegen, dass man sagt, die haben wir jetzt alle raus, weil das sind die Volksvertreter, beziehungsweise ihre Parteien, die dürfen da nicht drinnen sein. Na, selbstverständlich sollen die auch Teil sein, aber, und jetzt kommt die große Einschränkung, sie sollen nicht so wie jetzt die überwiegende, allein entscheidende Mehrheit sein, zu der sie gehören, weil im Moment die drei Ampeln der Regierungsparteien eine Dreiviertelmehrheit da drinnen haben und über alles drüber fahren. Vor ein paar Tagen habe ich eine Sondersitzung des Stiftungsrats verlangt, um eben mit diesen ganzen seltsamen Vorwürfen gegen den Vorsitz etc. aufzuräumen, das zu diskutieren, was ist passiert. Genau die drei Ampelparteien, SPÖ, ÖVP, NEOS, haben das abgelehnt. Keine Sondersitzung. Das soll nicht aufgeklärt werden, fahren wir drüber. Die Anhörung des Herrn Weißmann, abgelehnt mit den Stimmen der drei Regierungsparteien. Also das ist nicht das, wie man vorstellt, Stiftungsrat, sondern der soll mehrheitlich eben von Nichtpolitikern oder Nichtpolitikvertretern bestellt werden. Das ist richtig. Aber sie sollen auch dabei sein, weil sie die Gesellschaft repräsentieren. Sie sind eine Volksvertreterin. Sie sind eine Vertreterin der repräsentativen Demokratie, die bei Wahlen gewählt wird. Und ich habe was ein bisschen auch dagegen, obwohl ich gar kein Mandat habe und auch keine politische Funktion. Aber ich habe ein bisschen was dagegen, dieses Politiker-Bashing. Jetzt haben wir alle raus, die dürfen da gar nichts mehr sagen. Nein, sie sollen Teil sein, aber eben nicht bestimmender Teil.
Es ist auch nicht sehr realistisch, dass die Politik sich ganz am wie man es neu aufstellt.
Das wollte ich genau. Die Frage ist ja, wie machen wir es denn sonst? Ja, also ich meine, jetzt verbieten wir die Freundeskreise. Na da, dann treffen Sie die im Kaffeehaus. Das willst du auch verbieten? Ja, also das ist ja alles ein bisschen...
Also ich lade Sie alle herzlich ein, ein bisschen mal out of the box zu denken und nicht immer an bestehenden Strukturen festzuhalten und zu sagen und überhaupt keine Vorstellung davon zu haben, wie man modern und professionell den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch leiten und führen kann. Und das bedeutet ein kleiner Stiftungsrat, ein Aufsichtsratsgremium mit Menschen, die eine Expertise mitbringen. Das bedeutet einen mehrköpfigen Vorstand. Das bedeutet aber auch, dass es bessere Kontrollmechanismen im ORF braucht. Denn
absolut.
Es gibt viele Gremien, aber offensichtlich wenden sich Menschen nicht an die, weil sie auch kein Vertrauen in diese haben.
Darf ich ganz kurz mal eine Frage gleich nachschießen? Ja. Mich hat jetzt auch ein bisschen das erinnert an so, ich möchte an meine Eingangsworte erinnern. Wir sollten uns vornehmen, heute Abend groß zu denken und wirklich Reformen anzustoßen. Und wenn ich dann aber höre, auch gerne unbequem, was bringt denn nichts, die Freundeskreise abzuschaffen, weil dann treffen sie sich im Café aus, dann ist das nicht besonders Großdenken, oder?
Das ist nicht Großdenken, aber realistisch denken, ja. Und das sollte man in diesem Land schon ein bisschen, das, was Sie gesagt haben, ist alles wunderbar, bin ich hundertprozentig dafür. Aber trotzdem wird die Politik da drinnen sein. Wie wollen Sie denn die Politik ausschließen?
Ich spreche immer von einer
Politik. Also es darf, wenn jemand an einer Partei angehört, darf er nicht mehr teilnehmen, wenn er nominiert wird von einer Partei. Also die darf niemand nominieren oder was? Wie soll die Politik da rauskommen?
Die Antwort geben?
Gefragt worden und ich antworte. Ich kann für mich selber sprechen. Sie sind nicht mein Pressesprecher. Eine politikferne Gestaltung bedeutet auch, dass man eben Menschen hinsetzt, die erstens einmal eine und nachweisliche Expertise mitbekommen, in einem deutlich verkleinerten Gremium, wo dann Freundeskreise schon gar keinen Sinn mehr machen, weil Freund mit sich selbst zu sein, ist on the long run nicht wahnsinnig gelingend. Und jedenfalls muss ein System geschaffen werden, wo politische Abhängigkeiten minimiert werden und im Idealfall nicht mehr vorkommen, weil das macht auch was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil es ist ein System, wo man sich gegenseitig aneinander ausrichtet und genau damit wollen wir abfahren und deshalb braucht es auch eine ordentliche
Entscheidung. Deswegen schicken Sie drei Vertreter Ihrer Partei dort hinein, ist ja auch spannend. Ein letzter Satz nur. Wenn Sie den ORF tatsächlich politikfrei machen wollen, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit und schöne Grüße an die Politik, dann müssen Sie nämlich die Stiftung öffentlichen Rechts abschaffen, weil das ist per se eine politische Organisation und das ist die ganze Struktur, stimmt nicht. Dann müssen Sie aus dem ORF ein Privatunternehmen machen, das Kapitalrechts, eine Kapitalgesellschaft, dann sind Sie ganz unter sich, ganz, ganz allein und dann schauen wir uns aber auch an, ob dieser ORF dann noch 780 Millionen Euro einheben kann für die Haushaltsabgabe, die sowieso abgeschafft gehört. Aber dass die jetzige rechtliche Struktur lässt einfach keine andere Möglichkeit zu.
Okay. Philipp König hat sehr gespannt zugehört. Wie beurteilst du die Debatte um den Stiftungsrat?
Sie ist nachvollziehbar, nach dem, was die letzten Tage passiert ist. Aber wieder um die Differenzierung zu schaffen, und das hat der Peter Westenthaler jetzt auch gerade gesagt, ich habe keinen Aufsichtsrat, aber meine Kapitalvertreter sind drei Personen, die vertreten ihre Interessen in der Gesellschaft, in der ich tätig bin. Wenn man dieses Prinzip umlegt, muss es Vertreter geben der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler im ORF. Und jetzt, das wäre wirklich ambitioniert als Ziel für den heutigen Abend, ein System zu finden, das das gewährleistet. Aber man muss das Rad nicht neu erfinden. Innerhalb Europas gibt es unterschiedlichste Modelle, wo der politische, nämlich der gesellschaftspolitische Einfluss oder die gesellschaftspolitische Repräsentanz im Öffentlich-Rechtlichen gewährleistet ist. Und davon zu differenzieren ist der parteipolitische Einfluss.
Welche Länder? Das hätte ich gern gewusst jetzt.
Bitte?
Welchen Ländern gibt es
in der Schweiz gibt es beispielsweise zum Beispiel eine Differenzierung eines Anlehnungs des Publikumsrats. Nein, ich gewichte nicht. Ich sage nicht, dieses System führt zur Weisheitsletzte, ist der Weisheitsletzte.
Auch Parteipolitiker drinnen.
Bitte?
Parteipolitische.
Natürlich, aber es gibt eine Mischung im SAG, wo man sagt, es gibt eine Trennung, wo man sagt, es gibt die einen, da gibt es die Vertreter. Es gibt ja auch im ORF die fünf Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenvertreter. Kann man sagen, also das sind die Vertreter des quasi aus dem Unternehmen. Dann sagt man, es gibt aus der Zivilgesellschaft Vertretungen, es gibt aus der, sage ich, über die Bande der politisch durch Wahlen legitimierten Vertreter und dann gibt es die Vertreter der Seherinnen und Seher. Und die Frage, die sich ja am Schluss stellt, und auch das hat Peter Westenthaler schon angeteasert, ist ja dann letzten Endes die Gewichtung dieser unterschiedlichen Säulen. Also wenn ich eine Gewichtung so schiebe, dass der Einfluss der parteipolitischen Vertreter Entscheidungen herbeiführen kann, alleine, kommt das System in die Disbalance und auch ein, sage ich, nicht mit Kompetenzen, sage ich einmal, in der Detailtiefe Kompetenzen ausgestatteter Seherinnen, Seher, Hörerinnen und Hörer, Vertreterkreis, würde auch wieder eine Disbalance ins System bringen. Also am Ende ist meiner Meinung nach klar, ja, es gibt Gruppierungen an Vertretern, aber die entscheidende Frage liegt in der Gewichtung.
Zwei Wortmeldungen habe ich gesehen. Anna Thalhammer hat schon ganz viel länger gesagt. Na, Hans, ganz kurz, die Anna Thalhammer hat schon zweimal gezeigt, dann der...
Entschuldigung,
weiß, Hans, Anna, das würdest du nie machen. Ich sehe es ein bisschen wie du. Ich meine, die eine Frage ist, wie setzt man es zusammen, haben die Leute die Kompetenzen? Und dann ist die andere Frage, wie agieren die eigentlich? Aber das ist ja momentan das große Problem. Wir zum Beispiel haben einen Aufsichtsrat, von dem habe ich in meinem ganzen Leben noch nie was gesehen oder gehört. Die rufen nicht in der Redaktion an. Kann man jetzt, es gibt hier die Leute, die glauben das nicht, aber es ist so. So, und das große Problem, bei mir ruft der Stift, nein, der ruft nicht bei mir an, wenn mit mir spricht er nicht. Deswegen habe ich mich so auf heute Abend gefreut, aber leider ist er nicht da. Ich meine, ich mag sie auch, aber ja. Das wollte ich so nicht sagen. Ich rede mit Ihnen gerne auch, wollte ich sagen. Ich glaube, wir haben hier ein Problem, eine Frage, die man sich schon stellen muss. Es gibt ja im Stiftungsrat ganz viele Leute, da gibt es auch nie Beschwerden. Ja, da regt sich keiner auf, wie die arbeiten. Das dürfte offensichtlich in Ordnung sein. Oder sie sitzen rum und machen nichts und fallen nicht auf wie Hinterbänkler im Parlament. Ich weiß es nicht, da habe ich keine Einblicke im Stiftungsrat. Aber ein Problem ist schon, aus meiner Sicht, da sitzen einen Haufen PR-Vertreter drinnen. Und PR-Vertreter verdienen per Definition ihr Geld damit, dass sie Medieninhalte verkaufen. Die haben Unternehmen, die wollen, dass man denen irgendwas verscheppert. So. Und das größte Unternehmen, Medienunternehmen Österreichs kann man dann nicht auslassen. Die haben selbstverständlich alle Kontakte zu Journalisten. Jetzt heißt das noch immer nicht, dass die unbedingt anrufen und intervenieren. Manche machen schon. Aber trotzdem, ja, wenn das Unternehmen anruft in deiner Redaktion und sagt, wir hätten hier eine Geschichte, wenn das der Mensch ist, der über dessen Job am Ende des Tages mitbestimmt, ich weiß es nicht, ja. Also ich würde es gut finden, wenn man gewisse Berufsgruppen mal kritisch drüber, ja, eigentlich ausschließt. Ich persönlich finde, dass PR-Vertreter in einem Stiftungsrat nichts zu suchen haben.
Gut, Hans Mahr wollte auch was sagen dazu.
Ich bin sozusagen der Defaitist in dieser Runde. Also wie wollen wir denn das zusammenbringen in einem Land, wo, wenn du sagst, okay, die Automobilisten sollten vertreten sein. Da gibt es einen schwarzen und gibt es einen roten Verein. Okay, es sollten auch vertreten sein die Sportbegeisterten. Da gibt es einen schwarzen und da gibt es einen roten Verein. So, wir haben das ja alles schon gehabt, bitte. Es gab damals die wunderbare Wahl der Publikumsbeiräte per Fax. Ja, per Fax gab, damals gab es noch Fax tatsächlich.
Wann
ist damals?
Damals, das war in den, bis zu zwei, glaube ich, bis zwei war das, ja. Und da sind natürlich in den Parteizentralen die Faxe heiß gelaufen, ja. Weil die haben natürlich alle das, so, wie wollen wir das alles ausschließen? Ich glaube, dass wir damit leben müssen, dass es einen politischen Einfluss gibt. Ich glaube nur, dass man den zurückschrauben kann und dass man vielleicht Leute auswählt, die nicht nur die parteipolitische Brille aufhaben. Aber ohne Politik wird's nicht gehen, auch nicht ohne politische Vertreter. Ja, es geht darum, welche die Vertreter sind. Ja, das ist also das Eins und Eins, Eins mal Eins.
Gut. Die Abschlussrunde ist folgende Frage. Es ist so, bevor jetzt im Herbst diskutiert wird, wie es mit dem ORF weitergeht, muss trotzdem spätestens im August eine neue Generaldirektorin oder ein Generaldirektor gewählt werden. Jetzt gibt es viele, viele Themen rundherum. Medienminister Babler hat gesagt, er möchte unbedingt eine Frau endlich an der Spitze des ORF sehen. Andere sagen, sie möchten endlich jemanden an der Spitze sehen, der nicht aus dem System, also nicht direkt aus dem ORF kommt, überhaupt vielleicht am besten gleich einen Medienmanager aus dem Ausland, der endlich einmal durchgreifen kann. Und jetzt hätte ich gerne die letzte Fragerunde gestellt. Welche Generaldirektorin oder welchen Generaldirektor wünschen Sie sich, Herr Westenthaler? Oder wie muss die Person...
Wir werden mich hüten. Es gibt zwei Denkschulen. Die einen sagen, sehr gut ist, wenn jemand aus dem Haus kommt. Die anderen sagen, nein, es soll jemand externer kommen. Das wird man jetzt alles sehen. Es gibt jetzt die Vorbereitung, es gibt jetzt die erste Ausschreibung. Das ist übrigens, mit Verlaub, das ist ja die nächste Blamage für diesen Stiftungsrat und für den ORF. Da kommen jetzt zwei Ausschreibungen, die sich noch dazu überlappen. Das heißt, jetzt haben wir eine interimistische Chefin, die mit der Frau Thurnherr. Jetzt muss aber auch diese interimistische Phase ausgeschrieben werden, angeblich wird behauptet, nämlich bis Jahresende. Da können sich ja alle bewerben. Und gleichzeitig wird für die Wahl im August noch einmal ausgeschrieben, damit dann überhaupt der echte Generaldirektor für die nächsten Jahre gewählt werden muss. Furchtbar, ein Bild des Schreckens. Alle Leute kennen sich nicht aus, fragen sie, was machen denn die da? Warum wird nicht einfach eine Ausschreibung gemacht mit einer Wahl und dann habe ich für 5 Jahre einen Generaldirektor? Ich verstehe es nicht, warum man da so herumwurschteln muss und warum man nicht eine Ausschreibung macht. Und jetzt sage ich, ich freue mich, und das ist mein Ansatzpunkt, auch wenn uns heute viel über Stream zuschauen oder im Publikum oder vielleicht sogar am Podium der eine oder andere, Hans auf deinen alten Tag, Interesse hätte, sich als Kandidat zu bewerben, dann würde ich mich freuen. Je mehr, desto besser. Je mehr Vielfalt, je mehr Know-how, desto besser. Und wir werden uns das dann anschauen. Einen kleinen Teaser. Meine Stimme sitzt relativ locker für einen Kandidaten, der die Haushaltsabgabe abschaffen will. Dankeschön.
Gut.
Ja, gut, bitte.
Also ich werde mich nicht bewerben, du kannst dich beruhigen. Ja, also nach dem Prinzip Jugend forscht wäre das natürlich eine Idee, aber trotzdem. Also für mich ist ganz einfach. Jetzt müssen wir mal die Ingrid Turner arbeiten lassen. Wenn sie es gut macht, soll es bleiben.
Okay. Okay,
danke. Ulrike, ganz schön.
Meine Ausschreibung würde lauten, wir suchen einen Profi, Klammer auf, männlich, weiblich oder divers, mit einer tadellosen Reputation, auch angesichts der jüngsten Ereignisse, eine Person, die die digitale Transformation hinbekommt, die nämlich auch sehr relevant ist, was heute noch gar nicht besprochen worden ist, und eine Kooperationsfähigkeit mitbringt. Bitte bewerben Sie sich.
Darf ich nur eine Nachfrage? Es ist schon, Peter Westenthal hat es auch gesagt, es gibt die zwei Denkschulen, von extern oder intern. Und man sagt ja immer, von intern, jemand, der von intern kommt, wird dieses System nicht umbauen können.
Das kann so sein, das muss aber auch nicht so sein, weil es kann auch jemand dann die Chance ergreifen und genau das umsetzen, was er oder sie schon lange umsetzen wollte und implementieren wollte. Wie gesagt, ich glaube, dass ein Schwerpunkt auf der digitalen Transformation auch liegen muss. Und es ist jeder herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Die Aufgabe des Stiftungsrates, des Vorsitzenden ist es, hier auch festzulegen, was die Person mitbringen muss und auch die Gewichtung, wenn es dann darum geht, ein Ergebnis zu erzielen. Also worauf wird besonders Wert gelegt und was ist weniger relevant?
Es gibt da ein Gegenbeispiel, das ist der Gerhard Seiler, der kam aus dem ORF damals schon und hat den ganzen ORF ordentlich umgebaut. Und das war wahrscheinlich einer der besten ORFs, die wir hatten.
Anna Thalermann?
Ja, wenn man es professionell angehen würde, würde man einfach eine Ausschreibung machen, dann würde man dafür Leute suchen, vielleicht auch per Headhunter, dann würde es ein Hearing geben, so machen das alle großen und professionellen Unternehmen. Das Problem ist, dass die neue Führung der Stiftungsrat bestimmt und das leider ganz anderen Kriterien zugrunde liegt. Also kann sich eh jeder bewerben, er wird es nur leider nicht, weil man muss sich das mit den heute schon viel besprochenen Freundeskreisen ausmachen. Deswegen finde ich, dass die Ingrid Turner jetzt einmal eine gute Wahl ist, weil die hat nichts zu verlieren, die steht am Ende ihrer Karriere, die kennt das Haus gut und auch die Probleme da drinnen. Die haben es alle schon gesagt, die soll in Pense gehen und dann möglichst eine Ruhe geben und Podcast auch keine mehr machen, weil keiner will die alten Leute im ORF hören. Das hat mir ihr, soweit ich das höre, mitgeteilt. Ja, und jetzt steht sie da und kann das machen. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass sie das tut. Die hat einen tadellosen parteifreien Ruf. Das ist natürlich genau der Grund, warum die ÖVP am nächsten Tag schon geschrien hat, nein, man braucht jemanden von außen. Ich finde, man soll sie einfach einmal arbeiten lassen und dann auch nach ein paar Monaten schauen, wie es läuft. Und wenn sie es gut gemacht hat und sie Lust hat, sich zu bewerben, wäre es auch nur fair, ihr eine Chance auch einzuräumen.
Die letzte Frage geht an Philipp König, der das wissen wahrscheinlich viele, die hier anwesend sind, für den die Frage wahrscheinlich etwas so schwierig ist, nachdem er immer wieder seit Monaten genannt wird als ein möglicher Kandidat für diesen Posten. Ja, deswegen bin ich jetzt auf die Antwort gespannt. Was muss der nächste Generaldirektor, die Generaldirektorin sein?
Ich stelle eine oder frage eine Frage zurück, die meiner Meinung nach immer davor gestellt werden muss: Welchen ORF will ich haben? Und auf Basis dieser Zieldefinition kann ich die Skills des Managers oder der Managerin festlegen. Und das macht einen signifikanten Unterschied an das Anforderungsprofil des jeweiligen Generaldirektors oder der Generaldirektorin.
Gut, ich glaube, wir haben gesehen, Martin, es ist ein Thema, das sehr, sehr breit ist. Es hätte noch viele Aspekte gegeben, die wir diskutieren hätten können. Wir haben auch, ja, das stimmt, eine Wortmeldung etwas abgeschnitten, weil wir einfach auf die Zeit schauen müssen. Wir wollen Ihnen jetzt nämlich auch noch die Möglichkeit geben zu einem informellen Austausch. Es gibt ein Glas Wein und auch was Antialkoholisches, wenn Sie wollen. Ich möchte zum Schluss sagen, im Namen von KKPP, also Kurier, Kleine Zeitung, Presse und Profil, schön, dass Sie da waren. Und es würde uns freuen, wenn Sie unsere Produkte, die am freien Markt käuflich sind, in Zukunft lesen, mehr lesen, weiterhin lesen und anderen davon erzählen.
Ja, danke an die Runde für die Diskussion.